ARD Sounds.
Alles Geschichte. Der History Podcast.
I get compared to Indiana Jones a lot, so I'll take it.
Das ist Laurie Strass. Sie sagt, sie wird oft mit Indiana Jones verglichen. Dabei ist sie gar keine Abenteurerin wie Indiana Jones, sondern Musikwissenschaftlerin. Dass sie sich trotzdem manchmal so fühlt wie Indiana Jones, liegt an Entdeckungen wie zum Beispiel im Herbst 2021. Da macht Laurie Strass per Zufall einen Sensationsfund. In einem russischen Online-Katalog entdeckt sie Noten von Madalena Casulana, einer Komponistin der späten Renaissancezeit. Okay, für Nicht-Musikwissenschaftler vielleicht nicht gerade das Bernsteinzimmer, aber Laurie Strass sollte mit ihrem Fund noch eine ziemliche Lawine lostreten. Die Noten galten lange als verschollen, waren bis 1945 in Danzig und danach spurlos verschwunden, bis sie plötzlich in Russland wieder auftauchen.
I noticed these copies in the Russian State Library, and I thought, I don't think we know about those copies, you know. And then tried to get a reproduction, and this was very difficult, extremely difficult.
Als ihr klar wird, dass sie da einen Glückstreffer gelandet hat, besorgt Laurie sich eine Kopie der Noten aus der russischen Staatsbibliothek in Moskau. Gar nicht so einfach, aber just in time. Im Oktober 2021 war das, nicht lange vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wer weiß, ob die Noten ein paar Monate später überhaupt noch zugänglich gewesen wären.
No, it wouldn't, because once sanctions had started, you know, and I wouldn't have had anybody there in Moscow who could go.
Wären sie nicht, sagt Laurie, schon wegen der Sanktionen.
Some of it is serendipity and some of it is luck.
Serendipity, sagt Laurie, ein glücklicher Zufall. Und so hört sich diese Musik an. Das muss man sich mal vorstellen. Fast 500 Jahre lang war diese Musik nicht zu hören. Jetzt zieht sie mich wie eine Zeitmaschine mit sich ins 16. Jahrhundert. Aber schon die Tatsache, dass sie von einer Frau komponiert worden ist, jagt meinen Gänsehautfaktor richtig in die Höhe. Da gibt's in der Zeit nämlich gar nicht mal so viele, von denen wir wissen. Ihr hört Zeitenwende 1600, Musik macht Epoche. Ein Podcast über vier musikalische Biografien in der späten Renaissancezeit. Wie haben die damals die Umbrüche ihrer Zeit erlebt? Und was für eine Rolle hat die Musik dabei gespielt? Folge 2. Madalena Casulana, Stimme einer starken Frau.
I still have a bit of a goosebumps feeling about it.
Apropos Gänsehaut, das ist die Sängerin Hannah Ely. Sie hat die verschollene Musik von Casulana das erste Mal wieder aufgeführt. Und sie bekommt immer noch Gänsehaut, wenn sie dran denkt.
She's a modern woman in the way that she's going out as an independent and earning the money. And I guess creating a legacy.
Casulana ist auf moderne Weise unabhängig, sagt Hannah Ely. Sie verdient ihr eigenes Geld und schafft eine Legacy, ein Vermächtnis. Das war damals neu. In den Musikgeschichtsbüchern kommt sie aber fast gar nicht vor. Als hätten wir die erste Frau, die die Musik so richtig zu ihrem Beruf gemacht hat, ganz einfach vergessen. Da müssen wir dringend was machen. Was ich an Casulanas Geschichte so unglaublich finde, beinahe wäre nichts draus geworden. Als junge Frau wäre sie nämlich fast bei der Belagerung von Siena ums Leben gekommen. Da braucht's jetzt historischen Kontext, bitte.
Siena 1555. Die Stadt wird seit Monaten von kaiserlichen Truppen belagert. Die Habsburger wollen die kleine und unabhängige Stadtrepublik unter ihre Kontrolle bringen. Es geht um die Vorherrschaft in Italien, an der auch Frankreich Interesse hat. Längst sind Nahrungsmittel rationiert und die Ressourcen werden immer knapper.
Casulana ist zu dieser Zeit vermutlich um die 20, mit einem Mann aus Siena verheiratet und hat ein Kind. Ihr Mann ist aber gar nicht in der Stadt, sondern in Rom. Das geht aus Zensuslisten hervor, die die französische Musikwissenschaftlerin und Casulana-Biografin Catherine Dötsch ausgegraben hat.
Zu Beginn wird sie mit einem Kind, später mit zwei kleinen Kindern geführt. Allem Anschein nach hat sie also gegen Ende der Belagerung unter diesen tragischen Umständen ein Kind bekommen.
Catherine erzählt auch, dass viele Familien damals getrennt werden. Vielleicht hatte ihr Mann die Stadt kurz vor der Belagerung verlassen und Casulana selbst steckte dann in der Falle. Dass sie eine alleinstehende Frau mit zwei Kindern ist, wird ihr in dieser Situation zum Verhängnis. Sie landet auf der Liste der sogenannten nutzlosen Münder.
Die Stadtoberen ergreifen während der Belagerung harte Maßnahmen. Mithilfe von Zensuslisten wird die Bevölkerung in zwei Gruppen eingeteilt. Die, die es wert sind, weiter mit durchgefüttert zu werden, und die sogenannten nutzlosen Münder, die Bocche, die Sutile, die aus der Stadt verwiesen werden. Betroffen sind kranke und alte Menschen, Ausländer und vor allem Frauen, Witwen, Unverheiratete, Prostituierte.
Unter diesen Frauen findet sich auch der Name Casulana Maddalena. Alleinstehend, zwei Kinder, nutzlos. Ein paar hundert Meter vor der Stadtmauer warten die Truppen der Belagerer, die die Vertriebenen entweder töten oder zur Mauer zurücktreiben, wo sie qualvoll verhungern. 3/4 der Menschen, die der Stadt verwiesen worden sind, sterben.
Von allem Elend und aller Verwüstung, die ich je gesehen habe, habe ich doch niemals dergleichen gesehen.
Das schreibt Blaise de Montluc, der Befehlshaber der französischen Verbündeten.
Es war eine große Zahl von Mädchen und schönen Frauen unter ihnen. Sie wurden durchgelassen. Denn in der Nacht bedienten sich die spanischen Belagerer ihrer für ihre eigenen Zwecke.
Man kann sich vorstellen, was dieser Satz bedeutet. Die Frauen wurden vergewaltigt. Tragischerweise war das vielleicht der Grund, aus dem Maddalena Casulana die Belagerung überlebt hat, weil ihr so letztendlich die Flucht gelungen ist. Die Musikwissenschaftlerin Catherine Dötsch meint, es könnte aber auch sein, dass sie in der Stadt geblieben ist. Vielleicht haben Freunde sie versteckt.
On sait que la population était pas contente de ces mesures d'expulsion et donc elle a peut-être été cachée par quelqu'un ou a pu, c'est possible.
Catherine sagt, die Bevölkerung war nicht damit einverstanden, dass Leute einfach aus der Stadt geworfen wurden. Casulana überlebt jedenfalls. Wie es mit ihr und ihren Kindern dann erstmal weitergegangen ist, wissen wir nicht. Rund 10 Jahre später startet Maddalena Casulana dann aber richtig durch. Mhm. 1568 wird ihr Jahr. Erstmal räumt sie in ihrem Privatleben auf.
Son mari, elle, ça va plus, quoi.
Mit ihrem Mann läuft es nicht mehr, sagt Catherine Dötsch. Wen wundert's auch, mit Kleinkind schwanger in einer belagerten Stadt zurückgelassen zu werden, da kann dann schon mal der Haussegen schiefhängen. Aber die Geschichte ist noch viel wilder, wie Catherine herausgefunden hat.
Sie beschreibt ihren Mann als einen Alchemisten, der ihre Mitgift durchbringt. Sie leben damals schon nicht mehr zusammen. Und sie versucht, einen Prozess gegen ihn anzustrengen, um ihr Geld zurückzubekommen.
Ein Alchemist? Und ich dachte, das gibt's nur in historischen Romanen. Den eigenen Ehemann zu verklagen, war damals wohl gar nicht so unüblich. Sollte man vielleicht auch mal einen Roman drüber schreiben.
Il y avait une législation qui protégeait les épouses et donc il y a eu des procès, plusieurs procès, où les femmes essayaient de récupérer leur dot.
Catherine erzählt in ihrem atemberaubend schnellen Französisch, dass es damals eine Rechtsprechung gab, die die Position von Frauen in solchen Fällen gestärkt hat. In Florenz zum Beispiel gab es in dieser Zeit 460 bestätigte Fälle, in denen Frauen ihre insolventen Ehemänner verklagt haben, auf Rückgabe der Mitgift. Und zwar erfolgreich. Später heiratet Casulana ein zweites Mal und nimmt den Namen ihres neuen Mannes an. In ihren ersten Veröffentlichungen als Komponistin nennt sie sich noch Maddalena Casulana. Später dann Maddalena Casulana Mezzari. Das ist eine der wenigen Informationen, die wir über sie haben. Obwohl es so wenige Quellen gibt, konnte Katrin Dötsch viele unbekannte Details über Casulanas Leben ausgraben. Sie hat ein Buch über die Komponistin geschrieben.
Sie ist die erste Frau, die Musik unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht hat. Schon das ist von großer musikgeschichtlicher Bedeutung. Und für mich ist auch wichtig, dass sie die Musik als Waffe einsetzt, um zu zeigen, dass Frauen was können. Und auch, um sie zu verteidigen in der damaligen Querelle des Femmes. Da bezieht sie Stellung, als Frau und als Musikerin.
Die Querelle des Femmes war die Gender-Debatte der frühen Neuzeit. Ja, das gab's damals schon. Die Frauen wehrten sich gegen die frauenfeindliche Literatur ihrer Zeit.
Die Frau ist Ursprung allen Übels. Abate Tondi.
Was ist die Frau? Rausch und hohler Schatten. Wut, Hochmut und ein Meer voller Winde. Michelangelo Biondo.
Von den vielen Fehlern und schlechten Verhaltensweisen der Frauen.
Die Frau ist von Natur schwach, leichtfertig und wenig beständig. Sie ist nicht geschaffen zu herrschen, sondern zu gehorchen.
In ihnen findet man eher Laster als Tugenden, denn ihre Natur ist zur Eitelkeit,
zur Bosheit. Es sei dem Mann eigen zu herrschen, nicht den Frauen. Giuseppe Passi.
Okay, reicht. Ich glaube, wir haben es verstanden.
Es ist ein Thema, Frauen zu ermutigen, aus der zweiten Reihe zu sagen, jetzt bewerbe ich mich auf den Spitzenposten. Also da ist was in den Selbstbildern, glaube ich, noch zu tun. Also in diesem, ja, bisschen ruppigen Mut, einfach auch das mal zu machen und nicht immer erstmal zu überlegen, bin ich geeignet oder habe ich vielleicht von 8 Qualitätspunkten nur 7, machen die Männer nie.
Das ist Susanne Rode-Breimann. Sie ist Spitzenprofessorin für musikspezifische Genderforschung an der Hochschule für Musik in Nürnberg. Spitzenprofessorin. Klingt beeindruckend.
Klingt obergut, oder?
Ja, schon.
Madalena Casulana hatte das nötige Selbstbild. Sie hat uns den Beweis dafür sogar schwarz auf weiß hinterlassen. Das war auch im Jahr 1568. Da veröffentlicht sie ihre Musik und widmet sie einer anderen starken Frau, Isabella de Medici. Die hatte es schon von Geburt wegen nicht so mit der zweiten Reihe und sie hat ihre Position genutzt, um Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen. Im Vorwort zu ihrer Musik schreibt Casulana an Isabella de Medici einen öffentlichen Brief. Und der hat es in sich.
Ich will der Welt den unbegründeten Irrtum der Männer aufzeigen, die sich so sehr als Herren der höheren geistigen Fähigkeiten sehen, dass sie annehmen, diese könnten Frauen nicht gleichermaßen eigen sein.
Auf gut Deutsch gesagt, sie will der Welt beweisen, dass Frauen genauso gut komponieren können wie Männer. Bam! Madalena Casulana war als Sängerin und Komponistin richtig erfolgreich. Ihre Musik war europaweit bekannt. Sie wurde eingeladen an den Hof des Kaisers nach Wien und nach Paris zum französischen König. Eigentlich müsste sie in jedem Musikgeschichtsbuch einen fetten Eintrag mit Stern haben. Tut sie aber nicht. Frauen kommen da generell wenig vor. Und wenn, dann oft nur als Verwandte irgendwelcher berühmter Männer. Mozarts Schwester oder seine Mutter oder die Cousine. Wie in den Lyrics von einem Wandersong.
Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine schlafen, obwohl ich gerne würde, aber ich trau mich nicht.
C'est une femme qui a une trajectoire assez singulière en fait, à l'époque de où elle vit.
Katrin Dötsch sagt, der Lebensweg von Madalena Casulana war für die damalige Zeit ziemlich besonders.
Mitte des 16. Jahrhunderts, da ist man am besten ein Mann und hat deshalb Zugang zu den entsprechenden Institutionen, die für Buben eine musikalische Ausbildung anbieten. Das kann man als Frau schon auch haben, dann aber als Nonne in einem Frauenkloster, das über die kulturellen Ressourcen verfügt, Mädchen Musikunterricht zu ermöglichen.
Oder man stammt aus einer adeligen Familie und macht Musik zum Zeitvertreib. Schon der Zugang zur musikalischen Ausbildung war für Frauen damals also eingeschränkt. Frauen, die Musik machen, waren entweder Nonnen oder adelige Töchter oder ganz andere Ecke, Kurtisanen.
We tend to think of them just in terms of sex workers. There's always that in the background and I don't think we understand it fully.
Das ist nochmal die britische Musikwissenschaftlerin Laurie Struss. Wenn wir von Kurtisanen sprechen, dann meinen wir damit Sexarbeiterinnen. Aber Laurie findet, dass das viel zu kurz greift. Das waren häufig sehr gebildete Frauen. Ihr Geschäftsmodell war Geld gegen Vergnügen. Zum Beispiel mit geistreicher Unterhaltung, Musik oder eben Sex. Die Übergänge dürften da fließend gewesen sein. Laurie Struss jedenfalls ist nicht ganz glücklich mit unserem heutigen Blick auf die moralischen Rahmenbedingungen der damaligen Gesellschaft.
We haven't really grasped that whole courtesan thing. It still makes me feel uncomfortable because, you know, it's very difficult to put yourself inside the moral framework of a different society.
Maddalena Casulana passt in keine Kategorie. Sie ist weder adelig noch Klosterschwester. Und das Berufsbild der Kurtisane trifft auf sie auch nicht zu, obwohl sie es auf den ersten Blick erfüllt. Wie die Kurtisanen tritt sie als Interpretin auf. Sie singt und begleitet sich dabei auf der Laute. Sie schreibt sogar ein Stück über den weiblichen Orgasmus. Richtig gehört. Männer machen das damals ständig, aber die laufen ja auch nicht Gefahr, als Huren abgestempelt zu werden. Es ist ein schmaler Grat zwischen Kompliment und sexueller Belästigung. Die Erfahrung hat auch Maddalena Casulana gemacht. In einem Gedicht über sie fantasiert zum Beispiel Giovan Battista Maganza davon, als Biene in das Schallloch ihrer Laute einzudringen. Kopfkino läuft. Sexualität spielt damals wie heute in der Musik eine große Rolle. Wer im Chor singt, kennt vielleicht diesen Renaissance-Klassiker hier, Come Again von John Dowland. Den, also John Dowland, lernt ihr übrigens in Folge 3 noch genauer kennen. Come again, sweet love doth lie in white. Was kaum jemand weiß, da geht's um Sex. Dabei klingt der Text an der entscheidenden Stelle erstmal gar nicht so aufregend, allenfalls cheesy bis morbid.
Ich will mit dir in süßester Innigkeit sterben.
Das gerne gemeinsam praktizierte Sterben war in der Renaissance-Literatur oft eine Metapher für den Orgasmus. La petite mort, also der kleine Tod, beschreibt den Moment der absoluten Ekstase, in dem die Beteiligten vielleicht sogar das Bewusstsein verlieren. Ein kleiner Tod eben.
Oh.
Wenn man das weiß, dann hört man auch, dass nicht nur der Text, sondern auch die Musik an dieser Stelle auf einen Höhepunkt zusteuert. Hier mal eine Solo-Interpretation, die das vielleicht deutlicher macht. To see, to hear, to touch, to kiss, to die. With you. Sexualität ist in der Musik der Zeit ständig Thema. Meistens hinter doppeldeutigen Texten versteckt, die wir heute gar nicht so ohne weiteres verstehen. Und meistens aus männlicher Sicht. Und Maddalena Casulana, die macht das auch.
Das ist ziemlich unglaublich. Eine Frau, die einen weiblichen Orgasmus vertont und das im Jahr 1568.
Ihr wollt jetzt aber vermutlich hören, wie sich das Orgasmusstück anhört. Bitteschön. Zugegeben, für unsere Ohren einigermaßen unspektakulär. Die Musikgeschichte hat da später anschaulichere Beispiele hervorgebracht. Aber wenn man die Bildsprache richtig versteht, Stichwort Petite Mort, dann ist das Stück schon recht explizit.
Oh.
Eines Tages führte mich das Schicksal in einen dichten und schattigen Eichenwald. Dort lag ein Hirte, tödlich verletzt, am Boden. Seine Nymphe hielt ihn an ihre Brust gedrückt.
Tödliche Verletzung. Pling, pling.
Neugierig, wie alle Frauen, wollte ich wissen, wie die Sache ausgehen würde. Ich versteckte mich hinter einem Busch, wo ich vor ihren Augen verborgen war. Mit dem wenigen Atem, der ihm blieb, sagte der Hirte, es bereitet mir keinen Schmerz zu sterben, solange ich weiß, dass ich nach dem Tod für eine Weile in deinem Herzen lebe. Und die Nymphe erwiderte, wie sollte der eine leben, wenn der andere stirbt?
Der Renaissance-Dirty-Talk plätschert dann noch ein bisschen vor sich hin und dann geht es in die letzte Runde.
Sie beweinte seine Wunden. Er trank die Tränen aus ihren schönen Augen und musste schließlich sterben. Da sah ich auch die schöne Nymphe ohnmächtig werden und sterben.
Nochmal zurück ins Jahr 1568. Da veröffentlicht Casulana Acaso un Giorno, aka das Orgasmusmaterial, zusammen mit anderen Stücken und widmet sie Isabella de Medici. Ihre Musik wird jetzt in ganz Europa bekannt. Als in München Prinz Wilhelm V. von Bayern und Renata von Lothringen heiraten, wird ein Stück von ihr gespielt. 18 Tage lang wurde damals in der Münchner Residenz und drumherum gefeiert, mit Gottesdiensten, Festbanketten, Ritterturnier, Hasenjagd und viel Musik. Das war die VIP-Hochzeit im Jahr 1568 und sicher eine gute PR. Denn später wird Casulana an die Höfe nach Wien und Paris eingeladen. In Paris wird sie ein paar Jahre später Zeugin der Bartholomäusnacht. Das war eines der schlimmsten Massaker der frühen Neuzeit. Aber die Geschichte erzähle ich euch in Folge 1. Krass jedenfalls, was alles in so eine Biografie reinpasst.
One of the things that the discovery of the Alto Park book allows us to do is to show that Casulana is as accomplished a composer, if not a more accomplished composer, than most of her male contemporaries.
Das ist nochmal Laurie Strass, die vor wenigen Jahren verschollene Noten von Casulana entdeckt hat. Sie sagt, diese Wiederentdeckung war wichtig, um zu zeigen, wie gut Casulana tatsächlich war. Nicht nur gut, sondern besser als die meisten ihrer männlichen Zeitgenossen. Da ging es um fünfstimmige Madrigale, bei denen die Altstimmen gefehlt haben. Hier braucht es jetzt nochmal ein bisschen Kontext.
Als Madrigal werden in der Renaissancezeit Musikstücke für Chor bzw. Vokalensemble bezeichnet. Sie sind meistens auf Italienisch verfasst und die kunstvolle Ausgestaltung des Textes steht im Mittelpunkt. Sie sind in der Regel vier-, fünf- oder sechsstimmig.
The five-voice madrigal was the gold standard. Like the sonata or the symphony in the 18th and 19th centuries, the five-voice madrigal in that last part of the 16th century is the format in which the finest composers were judged, right? So, yeah, it's like the gold standard.
Das fünfstimmige Madrigal war der Goldstandard, sagt Laurie. Wie die Sonate oder die Sinfonie später bei Mozart und Co. Das war die Kategorie, nach der die Komponisten, und in diesem Fall die Komponistin, beurteilt wurden. So hat sie es letztlich geschafft, als Komponistin ernst genommen zu werden. Und warum ist sie die Erste, die das schafft?
Das ist so ein Jahrhundert, das 16., wo das offenkundig ging.
Also Sie meinen, da war einfach die Zeit reif?
Ja, genau. Also es war die Zeit reif für Komponieren, Veröffentlichen, auch professionell Musikerin sein, Sängerin sein. Also das heißt, die Welt war offen.
Sagt die Genderforscherin Susanne Rode-Breimann. Und dann sagt sie noch was, das mich hoffen lässt, dass wir noch viele spannende Frauenmusikgeschichten aus dieser Zeit hören werden.
Wenn man jetzt eben das 16. Jahrhundert nimmt, das ist, glaube ich, eins, wo man auch noch mit Forschung sehr viel genauer wird schildern können. Ich glaube, Casulana ist ja kein Einzelfall in der Zeit, sondern das müssen wir nochmal ausgraben. Da brauchte man Scheinwerferlicht.
Das war die zweite Folge von Zeitenwende 1600, Musik macht Epoche. Eine Koproduktion von BR Klassik und SWR Kultur 2026. In der nächsten Folge geht es um den Komponisten John Dowland und seine Neverending-Jobsuche. Ich bin Stefanie Billmeier-Frank. Gesprochen haben in dieser Folge außerdem Susanne Kruse, Tobias Föhrenbach und Norbert Küber. Die Expertinnen waren Katrin Dötsch, Laurie Strass, Susanne Rode-Breimann und Hanna Ili. Technik: Tatjana Schewtschenko und Brigitte Xenger. Sounddesign: Elisabeth Panzer, Kilian Müller, Julia Gröner, Dagmar Petrus. Grafik: Simone Singer. Dramaturgische Beratung: Vanessa Schneider. Redaktion: Ilona Hanning, Thorsten Preuß und Lena Hofbauer. Und zum Schluss gibt's hier noch Podcast-Tipps für euch. Die Geschichte ist voll von besonderen Momenten. Manchmal eine große Zeitenwende, dann wieder ein kleines Ereignis. Um diese großen und kleinen Momente der Geschichte geht es im Geschichtspodcast Zeitzeichen. Jeden Tag blickt der Podcast zurück auf ein Datum, vom Urknall bis zur Neuzeit, das auch heute noch wichtig ist. Vom Bau der transsibirischen Eisenbahn bis zur Geburtsstunde des Punk. Jeden Tag ein Stück Geschichte im Zeitzeichen, hier bei ARD Sounds. Songs wie All You Need Is Love, Enjoy the Silence oder Bachs Air gehören zu uns, zu unserem kollektiven Soundtrack. Aber warum klingen sie genau so, wie sie klingen? Und was passiert, wenn andere MusikerInnen etwas ganz Eigenes daraus machen? Im Podcast Interpretationssache erzählt Roland Kunz jede Woche die Geschichte von solchen Übersongs. Zum Beispiel, wie Leonard Cohens Halleluja vom Flop zum Megahit wurde. Oder warum die Sängerin der West Side Story sich jahrelang nicht zu erkennen geben durfte. Und er bringt Coverversionen mit denen ihr den Song noch einmal ganz neu hören könnt. Mal unerwartet, mal eigensinnig, mal mit Gänsehautgarantie. Alle Folgen von Interpretationssache findet ihr in ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört. Den Link gibt's in den Shownotes.